dass ich bei euch sein darf. Ich möchte mit einem Wort Gottes beginnen, denn das erste Wort gebührt Gott. Römer 12, Vers 2, da heißt es: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, ich bin heute hier bei euch eingeladen und vielen Dank dafür, und ich soll sprechen über einen neuen Trend, der unsere Landschaft, unsere Gemeindelandschaft ergreift, und zwar die sogenannte transformatorische Theologie oder Transformationstheologie. Ich habe in der Vorbereitung darauf letzte Woche meine Zeitung aufgeschlagen, und da ist mir ein Magazin in die Hände gefallen, so eine Werbezeitschrift von Google. Und das fand ich gleich interessant, weil der Titel von diesem Magazin ist ganz ähnlich von dem, was wir heute besprechen, nämlich Aufbruch, Mensch und Gesellschaft im digitalen Wandel. Und da habe ich mir gedacht, spannend, schaue ich mir das mal an, was haben die dazu zu erzählen? Und auf diesem kleinen übersichtlichen Cover, wo ja eigentlich nicht viel draufsteht, sind ganz viele Schlagwörter, die uns auch heute beschäftigen. Transformation steht drauf, Wandel, Möglichkeiten, Potenziale, neu, Veränderung, Durchbruch und, was ich hier eingekreist habe, Zukunft gestalten. Zukunft gestalten, das ist das Schlagwort, was uns überall begegnet und was unsere Gesellschaft heute ausmacht. Und zwar nicht nur im Bereich von künstlicher Intelligenz, so wie bei Google hier eben, sondern in allen Lebensbereichen, da herrscht der strukturelle Wandel vor. In Politik, wir sehen das jeden Tag, aber auch in Ehe und Familie, was heute Ehe genannt wird, was heute mit Kindern passiert, die nicht mehr wissen und nicht mehr wissen sollen, wer sie eigentlich sind. Umwelt, Ethik, Arbeit steht Kopf, Wirtschaft und auch Technologie, alles ändert sich, alles wird verändert, alles ist im Wandel. Und da bleibt es nicht stehen, sondern es gibt auch einige Christen, die sagen, ja, wenn sich die ganze Welt verändert, dann muss doch auch die Kirche, dann muss doch auch die Gemeinde sich verändern. Und sie soll grundlegend umgebaut werden, wie diese Kirche hier umgebaut wird. Umbau, Wandel, Transformation der Kirche, ist das nicht alles jetzt hier vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt, oder sind wir dann nicht vielleicht ein bisschen zu skeptisch und zu vorsichtig, wenn mal irgendwo Christen auftauchen und sagen, wir wollen doch auch in die Gesellschaft hineinwirken, warum sind wir dann immer gleich so vorsichtig? Schauen wir uns das an, was die Transformationstheologen selber sagen. Es gibt da einige Autoren, wir möchten uns heute konzentrieren auf Tobias Feigs und Tobias Künkler, die dieses Buch geschrieben haben, Handbuch Transformation. Und anhand von diesem Grundlagenwerk wollen wir ein bisschen uns anschauen, was eigentlich dieses Ziel hier ist. Und vielleicht fällt euch oder vielleicht Ihnen hier im Untertitel schon etwas auf, nämlich: Dieses Buch will keine Hilfe geben, wie man in einer komplizierten Welt, die sich verändert, besser leben kann. Sondern dieses Buch will Hilfe geben, wie wir den Wandel von Kirche und Gesellschaft machen können. Dieses Buch ist anders als unser Titel. Der Titel von meinem Vortrag heute ist ja Glauben in einer sich wandelnden Gesellschaft oder Welt. Und das geht den Autoren überhaupt nicht darum. Den Autoren geht es darum, eine Hilfe zu bieten, wie wir diese Welt verändern können, wie wir diese Welt und aber auch die Kirche verändern können. Transformation will, so sagen sie selbst, nicht nur deskriptiv, also beschreibend verstanden werden. Sie will nicht nur sagen, das passiert hier gerade, sondern sie will ganz bewusst normativ, also sie will einwirken und sagen, das muss passieren. Anders formuliert, die Transformation, die will kein Kompass sein, der dir hilft, durch die komplizierte Welt zu manövrieren, sondern die Transformation will die alte Landkarte zerreißen und eine neue Landkarte zeichnen. Dazu haben sie sich viel vorgenommen. Die Autoren haben eine Reihe, die gerade erscheint, herausgebracht im Neukirchner Verlag. Das erste Buch, Handbuch Transformation, ist also ein Grundlagenbuch. Das zeigt, um was geht es eigentlich. Und die nächsten Bände, eine Band ist über Ethik, also was ist richtig, was ist falsch. Und ein Band geht über die Kanzel, die Predigt. Wir kommen später noch kurz darauf zu sprechen. Und das Ganze kann man heute studieren, seit 2018, nämlich an der CVJM Hochschule in Kassel. Und Tobias Feix ist da der Rektor. Und das, was jetzt hier für uns besonders ist, ist, dass diese Transformationstheologie eigentlich eine sehr klassische liberale Theologie der evangelischen Kirche ist. Es ist eigentlich nichts, was neu ist, was wirklich neu ist. Was neu ist, ist jedoch Folgendes, dass es zum ersten Mal in der evangelikalen Welt Fuß fasst. Dass zum ersten Mal evangelikale Hochschulen das unterrichten, dass zum ersten Mal evangelikale Studenten und junge Menschen auch in euren Gemeinden diese Autoren lesen und hören. Und das ist etwas Neues und darauf sollten wir vorbereitet sein und wissen, um was es hier eigentlich geht. Erstes Fazit, was ist eigentlich die Transformation? Transformation ist ein theologischer Ansatz, der sich mit der Veränderung und Umgestaltung des Glaubens und der Kirche in der modernen Welt befasst. Und ihr Auftrag ist die radikale Neugestaltung aller diesseitigen Lebens- und Beziehungsbereiche der Menschen durch das Evangelium. Das sage ich jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber schaut euch mal die hervorgehobenen Worte an. Die Umgestaltung des Glaubens und der Kirche. Und was ist der Auftrag? Was will sie? Eine radikale Neugestaltung aller Lebensbereiche. Und zwar mit einem sehr starken diesseitigen Fokus. In der Transformationstheologie geht es so gut wie nie um das, was kommt, sondern um das Hier und Heute und Jetzt. Und es ist wirklich so, die wollen es wirklich radikal ändern. Also wir übertreiben nicht, wenn wir davon sprechen, dass hier die alte Landkarte Touristen werden soll, sondern es ist ein Wunsch da, alles auf den Kopf zu stellen. Ein Zitat aus dem Buch von Feix und Künkler: Transformation meint immer mehr als irgendeine Veränderung. Transformation ist immer tiefgehend statt oberflächlich. Paradigmatisch, umfassend statt partiell, nachhaltig statt situativ und systemverändernd beziehungsweise strukturell. Hier soll im System komplett neu alles auf den Kopf gestellt werden. Und interessanterweise ist genau der Vers, den wir eingangs gehört haben, Römer 12, Vers 2, der Schlüsselvers der Transformationstheologie, der sehr häufig genannt wird. Da heißt es, werdet verwandelt. Und dieses werdet verwandelt, griechisch metamorpho, Metamorphose kann man auch als Transformation auf Lateinisch sagen. Und dieses Element von etwas anders werden, etwas umgestalten, das, was Paulus auf uns bezieht, werdet verwandelt. Werde du verwandelt. Ihr als Gläubige werdet verwandelt. Das bezieht die Transformationstheologie nicht nur auf den Einzelnen, nicht nur auf die Kirche, sondern auf die ganze Gesellschaft. Alles soll verwandelt werden. Und ich meine, dass sie da daneben liegt. Also, nicht nur der Einzelne, nicht nur die Kirche, sondern die Gesellschaft als Ganzes soll transformiert werden. Um besser zu verstehen, was jetzt die Transformationstheologie wirklich will, müssen wir uns anschauen, das Wovon und das Wohin. Also was ist die Ausgangssituation? Was verstehen diese Leute unter der Welt, unter dem Zustand der Welt? Was ist das Problem dieser Welt? Und wohin soll transformiert werden? Das heißt, in welche Richtung? Was ist die Zielperspektive? Was soll am Ende rauskommen? Wie sieht eine erlöste Welt aus für Menschen, die der Transformationstheologie angehören? Schauen wir uns zuerst das Wovon an. Noch ein Zitat aus Feix. Gott transformiert Situationen, in denen Menschen an den Rand gedrängt werden und begrenzte Möglichkeiten der Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben haben. Sie werden ins Zentrum des Heilsgeschehens gestellt, zu dem alle Zugang haben. Der Grundzustand, aus dem heraus eine befreiende Transformation notwendig ist, ist also die Knechtung unter geistliche und weltliche Mächte. Wollen wir das kurz uns ein bisschen entpacken, was hier steht. Also wovon, was ist der Ausgangszustand, was ist die erlösungsbedürftige Welt im Sinne der Transformationstheologie? Der Zustand nämlich des Menschen in der Unterdrückung. Also wenn du einen Menschen vor Augen hast, der Unterdrückung erlebt oder Ausschluss vom gemeinschaftlichen Leben erlebt, das ist der Zustand, der geändert werden muss. Und da denken wir natürlich an das, was wir gestern Abend gehört haben, an die Sklaverei. Und meinen natürlich auch, ja, das ist doch ein Zustand, den wir auch gerne ändern möchten. Das ist doch ein Zustand, wo Christen auch sagen, es lohnt sich, Gott hier also Ehre zu geben und sich dafür zu investieren, dass es diesen Menschen besser geht, aus Liebe, aus Nächstenliebe, aus unserem christlichen Weltbild und Menschenbild heraus. Aber die Transformationstheologen sehen das anders. Die denken nicht, das ist das Ziel, das irgendwann dabei rauskommt, sondern das ist das eigentliche Ziel. Wie Bonhoeffer gesagt hat, sie sehen auf das Letzte, nicht auf das Vorletzte. Oder wie ich sagen würde, sie suchen den Obstsalat und nicht die Frucht. Ja, wir müssen weit vorher ansetzen und die Frucht des Glaubens, die später einmal natürlich Befreiung und Erlösung und eine neue Art miteinander umzugehen und zu leben hervorbringt, die ist uns auch wichtig. Die ignorieren wir nicht. Aber für die Transformationstheologie ist das alles, was es gibt. Und die Gründe oder der Urheber von diesem Zustand sind ungöttliche Mächte. Und jetzt wird es etwas komplizierter, weil Transformationstheologen bedienen sich biblischer Begriffe, die für uns auch gut und richtig klingen und wo wir Entsprechungen im Neuen Testament haben, füllen sie aber anders. Und jetzt hier speziell dieses Wort Mächte. Der Grund, warum wir geknechtet sind, sind Mächte. Und dabei meinen sie nicht Mächte im Sinne von Sünde oder von geistlichen Mächten der Himmelswelt, der Finsternis, sondern nach Walter Wink, der einer der prägenden Vordenker dieses Systems ist, meinen sie egoistische Dynamiken innerhalb von Gruppen. Also überall dort, wo Menschen egoistisch sind und handeln oder wo Gruppen und Institutionen egoistisch oder machtbesessen sind und wo sich das auswirkt, das sind die Mächte der Finsternis. Hier ein Zitat von Walter Wink eben. Den Mächten gegenüber zu sterben, ist am Ende nicht ein Weg, unsere Seelen zu retten, sondern uns einzufügen in das göttliche Bemühen, die widerspenstigen Mächte, und jetzt kommt ein Einschub von Feigs, zu zügeln. Die widerspenstigen Mächte zu zügeln. Und Feigs erklärt, was sind die widerspenstigen Mächte? Das sind politische, ökonomische, soziale und religiöse Systeme, die sich aufgrund ihres gefallenen Zustands destruktiv verhalten und Menschen zum Selbsterhalt und zur Steigerung ihrer Macht benutzen. Wir hören und wir werden ganz viel lesen, wenn wir uns damit beschäftigen, über biblische Begriffe. Sie werden aber anders gefüllt. Und hier liegt natürlich ein Problem, ein offensichtliches Problem. Wir sprechen nicht mehr von den gleichen Dingen. Und Christen, die da nicht so genau hinschauen, die sind sehr schnell auch angezogen, eingeladen und fühlen da eine gewisse Nähe, denn wir sehen ja diese gleichen Begriffe, die auch wir kennen. Das Wovon, also wir haben uns jetzt angeschaut, wovon will die Transformationstheologie uns erretten und erlösen, wovon will transformiert werden, ist also die ungerechte Welt. Eine ungerechte Welt, die heute, hier und jetzt Menschen in die Sklaverei, in die Unterdrückung, ins Ausgeschlossensein vom gesellschaftlichen Leben geführt hat. Und der Ursprung von diesem Problem, das wir alle haben, sind Egoismus, Stolz und Machthunger. Die Begriffe Sünde, Verlorensein, der Zorn Gottes, das Gericht Gottes, die tauchen zwar auf, werden aber ganz anders gedeutet. Schauen wir uns jetzt an, wohin die Transformationstheologie uns bringen will. Wieder ein Zitat von Feigs. Schließlich gibt es theologisch ein Verständnis von Mission als Transformation. Verstanden als Aufruf zur Gestaltung der Welt im Licht des Evangeliums und als Partizipation an Gottes Heilshandeln auf allen Beziehungsebenen. Und jetzt, ihr Lieben, zählt mal, an welcher Stelle die Beziehung zu Gott kommt. Alle Beziehungsebenen des Menschen sollen also dieses Heilshandeln erfahren. Die Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu anderen Menschen, zur Schöpfung und weil wir es nicht vergessen dürfen, dass er auch irgendwie dazugehört, auch irgendwie zu Gott. Wohin will die Transformationstheologie uns bringen? Zu einer Umgestaltung der Welt im Licht des Evangeliums. Wir möchten kurz drei Begriffe anschauen, drei biblisch-theologische Begriffe, die uns das klar machen, wo hier anders gedacht wird. Mission, Heil und Reich Gottes, die sehen wir uns ganz kurz an und starten hier mit Mission. Mission nach diesem Zitat ist also als Transformation zu verstehen. Der Auftrag, Mission heißt der Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat, ist nach dieser Theorie, dass die Welt transformiert wird, dass die Welt umgebaut wird. Und es wird verstanden als Aufruf zur Gestaltung der Welt im Licht des Evangeliums. Klingt erstmal nicht so schlecht. Aber wenn man ein Fazit zieht, dann merkt man doch, es geht sehr, 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 sehr stark um das Hier und Heute. Es geht um das Jetzt. Es geht um unsere gesellschaftlichen Strukturen. Es geht um die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben. Und die Mission, die Gott uns gegeben hat, ist, das zu verändern im Licht des Evangeliums. Und da merken wir diese falsche Reihenfolge, dieses klingt richtig, aber irgendwas stimmt da nicht. Dieses Gefühl, wo wir merken, irgendwie ist da was aus der Balance gekommen. Und der Bezugspunkt der Mission ist der Mensch. Der Mensch oder die Menschen in ihren Beziehungen. Und wie schon eben erwähnt, mich schockiert es, dass die Beziehung des Menschen am Schluss kommt in dieser Hierarchie. Dass die Beziehung des Menschen zu sich selbst als erstes genannt wird. Und ja, es ist tatsächlich so, auch in der Transformationstheologie werden sexualethische Werte, die wir aus der Bibel haben und die Gott repräsentieren, auf den Kopf gestellt. Es gibt nicht nur comingin.de, also eine Initiative, wo homosexuelle Menschen in die Kirche eingeladen werden und gesagt, das ist okay, das ist gut so und wir feiern das, dass du homosexuell bist und wir möchten das, dass du so lebst. Das zieht auch weitere Kreise in Richtung Transgender-Menschen. Leute, die zum Beispiel kleine Mädchen, junge Mädchen, die sagen, ich fühle mich als Junge. Und nach dieser Theorie würde man sagen, ja, du bist gestört in deiner Beziehung zu dir selbst. Du bist innerlich, fühlst du dich als Junge, bist aber biologisch ein Mädchen. Das ist eine Störung deiner Beziehung zu dir selbst. Und Gottes Heilshandeln wirkt in dich hinein. Und da sind wir gefragt als Kirche, die dich dazu unterstützen, dass du in deiner Beziehung wieder richtig bist zu dir selber und dich als Jungen verstehst. Beziehung in Ordnung zu bringen, zu sich selbst, zu anderen Menschen, zur Schöpfung. Persönlich denke ich, das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Gott hat diese Welt gemacht. Und nach Psalm 19 ist es ein Buch, das ihn offenbart. Und es ist die Schöpfung hat eine Funktion und die Schöpfung hat eine Aufgabe, der Welt zu predigen. Bestimmte Dinge sagt die Schöpfung und die Psalmen sind voll davon. Und wir haben als Menschen einen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und zu entwickeln und daraus etwas zu machen. Ja, die Schöpfung ist nicht egal. Aber es muss im biblischen Kontext, es muss in der biblischen Prioritätsreihenfolge passieren. Wir müssen ewige Dinge ewig sehen und vergehende Dinge als vergehende Dinge sehen. Und das alles muss, jeder Bereich unseres Lebens muss eine richtige Hierarchie, eine richtige Einordnung finden, wo die Transformationstheologie versagt. Zweiter Begriff ist jetzt Heil. Was bedeutet Heil in Ihrem Sinne? Wieder ein Zitat. So ist die Kirche als Gemeinschaft der NachfolgerInnen, also das wird grundsätzlich gegendert in den Büchern und in den Vorträgen, also so ist die Kirche als Gemeinschaft der Nachfolger Jesu Christi dazu eingeladen und aufgefordert, in die Welt heilsam hineinzuwirken. Und hier sehen wir das Wort Heil. Heilsam hineinzuwirken. Das Heil wird also verstanden als eine heilsame Wirkung. Transformation beschreibt die Kraft Gottes, die mitten in dieser Welt erstrahlt und Menschen erlöst und miteinander versöhnt und somit einzelne Gruppen und gesellschaftliche Strukturen verändert. Das Heil, also die Zielvorstellung, wird primär als ein diesseitiges, gerechtes Zusammenleben von miteinander versöhnten Menschen und Gruppen verstanden. Dementsprechend sind auch Begriffe wie Reich Gottes oder Shalom, also der Friede oder des Herrschen Gottes, die stehen sehr im Vordergrund. Andere Begriffe, biblische Begriffe wie Sühne, Sündenvergebung oder Erlösung, kommen sehr selten vor, beziehungsweise werden sie anders gedeutet, und das ist auch per Design so. Drittens, das Reich Gottes. Wieder ein Zitat. Das Reich Gottes ist Schlüsselbegriff einer Theologie der Transformation. Prophetisch leben bedeutet immer in der eschatologischen Spannung des Reiches Gottes zwischen jetzt und noch nicht zu leben. Nicht wir müssen das neue Reich Gottes auf Erden schaffen oder bauen, sondern Gott selbst tut dies. Die zeichenhafte Vorwegnahme von Gottes ewigen Friedensreich mitten in der Welt. Das klingt nicht so schlecht. Das klingt nicht so schlecht. Und es ist ein Lippenbekenntnis zu Folgendem. Ich darf das kurz erklären, das ist ein Diagramm, das zeigt, wo das Reich Gottes ist. Das zeigt, wo das alte Zeitalter und wo das neue Zeitalter beginnt und wo wir uns befinden. Ich gehe mal hier an die Folie ein bisschen näher ran und spreche lauter, damit Sie mich gut verstehen können. Also hier haben wir den Zeitstrahl der Geschichte. Da hinten ist irgendwann die Schöpfung und dort hinten ist irgendwann das Wiederkommen Jesu und die Ewigkeit. Danke. Und hier wäre als Beispiel die Kreuzigung. Der erste Halbkreis hier ist das jetzige Zeitalter, in dem wir heute leben. Jetziges Zeitalter. Und der zweite Halbkreis ist das kommende Zeitalter des Messias. Und diese beiden Zeitalter überschneiden sich. Also das alte Zeitalter, das ist noch nicht vollständig zu Ende gekommen. Das neue Zeitalter hat schon begonnen, nämlich mit der Kreuzigung und der Auferstehung vom Herrn Jesus Christus. Hat das neue Zeitalter begonnen, aber das Reich Gottes in seiner Fülle kommt erst noch. Und wo wir heute leben, ist in dieser Zwischenzeit, ja, wo das Alte noch nicht ganz zu Ende ist. Und das Neue schon begonnen hat, aber noch nicht in seiner Vollständigkeit da ist. Da ist heute, wo wir jetzt leben. Und für Transformationstheologen geht es nicht um das hier. Es geht kein bisschen um das, was da hinten kommt, sondern alles ist hier. Auch wenn das Lippenbekenntnis zu dieser Form des Verständnisses von Reich Gottes vorhanden ist, ist eine innere Distanz dazu da. Sie glauben eigentlich nicht daran, sondern sie glauben mit Jürgen Moltmann, einem Theologen, der dafür steht, dass alles, was hier kommt, alles ist hier. Alle Verheißungen Gottes finden hier statt. Und unser ganzer Fokus ist auf dem Hier und Jetzt und dass hier jetzt Gott alles ändert. Und es gibt keine große Erwartung der Zukunft. Noch ein Zitat von Feigs aus dem Buch über den genannten Jürgen Moltmann, der so formuliert: Sich nicht dieser Welt gleichzustellen bedeutet nicht nur, sich in sich selbst zu verändern, sondern in Widerstand und schöpferischer Erwartung die Gestalt der Welt zu verändern, in der man glaubt, hofft, liebt. Wir sind hier, glauben, hoffen, lieben hier, und vielleicht irgendwie gibt es auch eine Zukunft, aber alle Konzentration unseres Widerstands und unserer schöpferischen Tätigkeit ist heute. Das verstehen Transformationstheologen über das Reich Gottes. Ein letztes Zitat dazu: Sowohl in der öffentlichen Theologie als auch in der Transformationstheologie wird also das Handeln Gottes im öffentlichen Raum durch strukturelle Veränderungen auf verschiedenen Ebenen betont, beispielsweise der ethischen, sozialen und politischen. Sie merken, hier geht es um Politik, hier geht es um Ethik, hier geht es um Soziales, hier geht es um heute. Hier geht es darum, nicht nur die Kirche und die Gemeinde zu verändern, sondern der Versuch, gestalterisch auf alle Lebensbereiche des Hier und Heute einzuwirken. Und angeblich im Lichte des Evangeliums. Und wir werden gleich noch sehen, warum ich denke, dass das Evangelium, das dort gepredigt wird, gar nicht das Evangelium ist, das Jesus Christus gebracht hat. Im letzten Teil jetzt wollen wir uns noch anschauen, wie wir die Transformationstheologie einordnen sollten. Erstens schauen wir uns zwei positive Dinge an und dann noch zwei negative Dinge und dann noch zwei Fragen, warum sie heute so attraktiv wirken. Also positiv, es gibt ein unglaubliches soziales Engagement in der Transformationstheologie. Sie kennt keine Weltflucht. Sie kennt nicht dieses Einigeln, wir in unserer Blase unter Christen und draußen ist es alles schlimm und gefährlich und am besten haben wir nichts zu tun mit den Leuten, weil wir würden uns ja nur beschmutzen. Extreme Formen, die auch manche Christen so gelebt haben, die wir zum Beispiel auch im Neuen Testament, in der zwischentestamentlichen Zeit, bei den Essenern sehen. Ja, wenn die Pharisäer sich reingehalten haben, aber die waren da im Neuen Testament, in den Evangelien, wir lesen sehr viel von Pharisäern, wir lesen sehr wenig von Essenern, weil sie waren nicht da. Ja, sie haben sich zurückgezogen und haben am Abseits gelebt. Ja. Und so dieses Verhalten, das wird kritisiert von der Transformationstheologie und sagt, wir Christen wollen nicht so sein, sondern wir wollen hingehen und etwas tun und uns sozial engagieren und christliche Mildtätigkeit leben. Und ich finde es positiv, dass sie Matthäus 25 ernst nehmen, wenn der Herr sagt, es werden geschieden werden die Schafe von den Böcken. Und die Schafe, die mir gehören, die haben mir zu essen gegeben, die haben mir zu trinken gegeben, mich aufgenommen als Fremden, mich gekleidet, besucht, als ich krank war und sind zu mir gekommen im Gefängnis. Christliche Mildtätigkeit wird in der Transformationstheologie ernst genommen und das finde ich gut. Das zweite Positive ist der gesellschaftliche Dialog. Die Transformationstheologen versuchen, mit den nichtgläubigen Menschen in der Welt ins Gespräch zu kommen und auch mit den Institutionen, mit Universitäten, mit Schulen, mit Professoren, mit Autoren ins Gespräch zu kommen und mit ihnen zu reden. Sie suchen das Gespräch. Aber hier kurz zwei Geschichten, die mir begegnet sind bei der Vorbereitung. Selbst wenn der Wunsch da ist, verstanden zu werden, das ist das Ergebnis, wenn man ihnen zuhört. Man hat das Gefühl, hä, was willst du überhaupt sagen? Und eine ganz witzige Geschichte, die aus meiner Sicht natürlich witzig ist, aus Sicht der Transformationstheologen weniger witzig ist, hat Tobias Falk selbst erzählt in einem Podcast. Das war 2022, in oder kurz nach der Corona-Krise, da haben seine Nachbarn ihm irgendwann gesagt, oh Tobi, das muss doch irgendwie schlimm jetzt gerade für euch sein, keine Gottesdienste feiern zu können. Ja, alles ist da irgendwie, doch jeder ist zu Hause und so und das, was dir so wichtig war, da bist du abgeschnitten von. Und er hat gesagt, nee, überhaupt nicht, wir feiern Gottesdienst über YouTube. Und seine Nachbarn waren ganz überrascht und ach wie, erzähl mal. Und dann hat er das als Chance gesehen, sie praktisch einzuladen zum Gottesdienst, die selber persönlich, leiblich nie in den Gottesdienst gekommen wären, aber über YouTube in ihrem sicheren Zuhause auf der Couch kann man das ja machen. Man kann ja auch ausschalten, wenn es einem nicht mehr gefällt. Und dann hat er ihnen einen Link zugeschickt von einem Gottesdienst, wo er selber predigt. Er war nicht ganz so glücklich, dass an diesem Tag in dieser Kirche auch sehr viel gesungen wurde. Er hat in dem Podcast dann gesagt, er kann damit mit vielen Anbetungsliedern kann er nicht so richtig was anfangen. Aber er hat gepredigt und das war doch schon mal nicht schlecht. Dann hat er ihnen den Link geschickt. Am nächsten Tag sind die zu ihm gekommen, die Nachbarn, haben gesagt, Tobi, du willst ein ehrliches Feedback, oder? Und er hat er schon gemerkt, oh. Du hast ja da, wir haben uns das angeschaut und du hast ja da geredet. Und dann sagt dann selber, die kennen ja auch nicht Predigt, also die haben dieses Wort nicht für Predigt so in ihrem Vokabular. Also du hast da geredet und wir haben einfach nicht verstanden, was du eigentlich sagen wolltest. Ich habe nicht verstanden, was wolltest du da eigentlich? Es ist nichts angekommen. Da musst du ein bisschen besser werden, gell? Aber, sagt dann die Nachbarin, als diese Frau das Lied gesungen hat, da habe ich geweint. Und das finde ich so markant für diesen Ansatz, für diesen Wunsch, ja, und den finde ich ja gut, der Wunsch, dass die Welt uns versteht. Und der Effekt ist, sie versteht kein Wort von dem, was sie sagen. Weil sie ein anderes Evangelium haben. Weil sie nicht das Evangelium, das, was Gott uns gegeben hat, um unsere Herzen zu verändern, um uns zu versöhnen mit dem lebendigen Gott, dieses Evangelium predigen sie nicht. Und dieses einfache Lied hat die Herzen erreicht und seine Nachbarin hat geweint. Und ich finde, und Tobias Falks hat dann selber in diesem Gespräch gesagt, das gibt ihm zu denken. Das gibt ihm zu denken. Ein zweites Beispiel ist Thorsten Dietz, der auch sehr häufig in diesem Zusammenhang Transformationstheologie genannt wird, der auch progressiver Theologe ist, also sehr viele essentielle Glaubensüberzeugungen schon lange über Bord geworfen hat und aus meiner Sicht ein sehr, sehr kritisch zu betrachtender, gefährlicher Irrlehrer ist. Dieser Thorsten Dietz hat unter anderem einen längeren Vortrag gehalten, den ich mir angehört habe, über Transformationstheologie. Und meine persönliche Wahrnehmung war, hier gefällt sich jemand in dem, dass er Dinge sehr kompliziert formuliert. Und zwar nicht komplex. Ich mache einen Unterschied zwischen Dingen und Ideen, die komplex sind. Das Heil Gottes ist komplex. Es hat viele Dimensionen, es hat viele Bereiche, die unser Leben betreffen. Das ist eine komplexe Sache. Kompliziert ist etwas anderes. Das ist, wenn man etwas unnötig kompliziert macht, indem man etwas, was klarer gesagt werden kann, was direkter gesagt werden kann, was verständlich gesagt werden kann, sehr kompliziert und verwurstelt und verschwurbelt rüberbringt. Und das ist meine persönliche Wahrnehmung und ich mach dem Thorsten Dietz hier auch keinen Vorwurf oder gebe jetzt hier eine Wertung ab, aber meine Einschätzung der Situation ist, dass sich Christen sehr zurückgestellt fühlen von der Welt, von der akademischen Welt zum Beispiel, nicht akzeptiert zu sein. Und dass der Wunsch da ist, ich möchte doch auch zählen in der akademischen Welt. Ich möchte doch auch ein wichtiger Mensch in diesem ganzen Dialog sein. Wir möchten doch auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir brauchen da nicht dieses falsche, devote Verständnis von, da muss ich einfach mich dem anpassen und auch so reden und auch so kompliziert werden, sondern zu sagen, hey, mein Glaube, dieses Wort Gottes, das ist komplexer, als was ihr in alle Universitäten dieser Welt und alle Studiengänge dieser Welt zusammengenommen, mal 100, nie im Ansatz erreichen könnt, ist die Komplexität, die Schönheit und die Größe des Heilsglaubens in Jesus Christus. Und ich muss mich da nicht künstlich komplizierter machen, als es ist. Also dieses das war für mich ein ganz, ganz starkes Motiv, was ich da immer wieder entdeckt habe. Und ich glaube, da ist ein großer Fehler. Trotzdem, wir waren ja eigentlich beim Positiven. Also das soziale Engagement, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und der Wunsch zumindest, in den gesellschaftlichen Dialog zu gehen. Negatives. Ich glaube, da gibt es einiges zu sagen. Ich konzentriere mich hier auf zwei Punkte. Erstens, extreme Einseitigkeit. Es gibt dort eine extreme Einseitigkeit, nämlich die Konzentration auf das Diesseitige und auf das Kollektive des Glaubens. Alles, was persönlicher Glaube betrifft, was deine persönliche Gottesbeziehung betrifft und dein Heilserleben und deine Zukunft bei Gott, wird in der Transformationstheologie komplett ausgeblendet. In der Vorbereitung zu diesem Vortrag konnte ich einen Studenten interviewen, der dort studiert, sogar ein Landessekretär von CVJM, Landesverband in der Jugendarbeit, der eben in Kassel studiert und er von seinem Herzen her Evangelist ist. Und ich habe ihn gefragt, du, wie geht's dir damit, wenn du selbst Evangelist bist und du merkst, da fehlt irgendwas? Und dann hat er gesagt, ja, das ist auch tatsächlich eine semantische Leerstelle. Also das ist ein Thema, das einfach nicht behandelt wird. Das ganze Thema Heil, persönliche Erlösung, ja, das findet dort nicht statt. Und er hat da schon auch zu kämpfen damit. Aber auf der anderen Seite lockt ihn das und reizt ihn das, dass doch dieses Engagement in die ganze Welt hinein, dass das da so im Fokus steht. Und ja, diese semantische Leerstelle, dieses Fehlen des persönlichen Glaubens, das macht für mich einen ganz großen Punkt aus von dieser extremen Einseitigkeit. Es wird alles auf das Hier und Jetzt, auf das Kollektive. Es geht also um uns, nicht um mich persönlich im Glauben. Und ich glaube, das uns hat absolut einen Stellenwert in unserem Glauben, aber eben nicht nur. Und wenn das Persönliche fehlt, fehlt etwas Wichtiges. Harald Martenstein, ein Kolumnist im Zeitmagazin, hat einmal treffend gesagt, wozu braucht es eigentlich noch die evangelische Kirche? Es gibt doch schon die Grünen. Und ich finde, das findet man doch in der Transformationstheologie, könnte man denen das auch an den Kopf werfen. Wofür braucht es euch eigentlich? Ja? Interessanterweise, letzte Woche, weiß nicht, wer von euch oder Ihnen das mitbekommen hat, in der Welt gab es einen Gastbeitrag, online, Welt online, einen Gastbeitrag von drei evangelischen Theologen, die geschrieben haben, die evangelische Kirche hat Gott vergessen. Ein sehr interessanter Aufruf. Die hat gesagt, wir kümmern uns nur noch um Umwelt, um Ethik und alles Mögliche. Und jeder merkt, jeder weiß doch, ihr seid doch Kirche, ihr müsstet doch eigentlich auch was von Gott sagen. Jeder merkt, da fehlt euch was. Und die machen einen ganz starken Aufruf gerade. Und ich bete, dass Gott das benutzen möge, um in der evangelischen Kirche doch nochmal etwas aufzurütteln, dass der eine oder andere sagt, stimmt, wir haben Gott vergessen. In diesem Artikel wird unter anderem eine deutsche Leiterin der Fridays for Future-Bewegung zitiert, die eine Predigt gehalten hat. Und in dieser Predigt hat sie gesagt, Gott wird uns nicht retten, wir selber werden das tun. In einer Kirche. Aber, okay, das ist eine Atheistin, die für den Umweltschutz sich stark macht. Wer würde was anderes von ihr erwarten? Aber die evangelische Kirche hat ihr den Predigtpreis dafür gegeben. Ja? Und dieses Aufrütteln, hey Leute, wofür stehen wir eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich? Und in der Transformationstheologie wird anders als in der evangelischen Kirche Gott nicht vollständig ausgeblendet. Aber er bleibt eine seltsame Idee. Er bleibt weit entfernt. Er bleibt in der Liste an letzter Stelle. Es bleibt unklar, was eigentlich ein Leben mit Gott ist. Es bleibt auch unklar, wer Gott ist. Der zweite negative Punkt, den ich sehe, ist eine sehr enge Verflechtung mit der progressiven Theologie. Das ist ein neuerer Trend, wo eben alles in Frage gestellt wird. Jede Glaubensüberzeugung, dass Jesus Christus geboren worden ist von einer Jungfrau, wird nicht geglaubt. Dass Jesus Christus sündlos war, es wird anders gedeutet. Das ist die Art und Weise, wie man damals einen Helden beschrieben hat. Dass Jesus Christus auferstanden ist aus den Toten, wird nicht geglaubt. Dass Jesus Christus der einzige Weg ist zu Gott, wird nicht geglaubt. Egal in welche Richtung du unseren Glauben betrachtest, egal in welche Richtung, die liberale Theologie und die progressive Theologie hat alles auseinandergenommen. Und die Transformationstheologie ist da sehr eng mit verflochten. Zwei kurze Beispiele aus diesen anderen Büchern. Hier geht es um Predigt. Ein Zitat aus dem Klappentext. Die Autorinnen prüfen die unhinterfragten Machtansprüche einer frontalen Predigt. Also, was ich gerade mache, ist eine Machtdemonstration, weil hier 150 oder 200 Leute sitzen, die mir jetzt zuhören. Und das ist eine Machtdemonstration, die ich unhinterfragt hier gestalten darf. Und sie sehen mich nicht als Diener, der Ihnen dienen möchte und euch dienen möchte, dieses Thema besser zu verstehen und darauf Antworten zu finden. Naja, Sie suchen feministische und postkoloniale Ansätze und Ansätze der Partizipation statt der Kanzelmacht. Predigt will transformiert oder soll transformiert werden. das noch, vielleicht noch ernstere Thema ist das der Ethik. In dem Band wird eine neue Form von Ethik vorgestellt. Kurz hier diese zwei Sätze. Steht uns eine moralische Revolution bevor? Was sind die Kriterien für gute und moralische Entscheidungen? In diesem Buch geht es speziell um Veränderungen im Bereich der Ethik. Thomas Jeising vom Bibelbund hat eine sehr gute, sehr ausführliche Rezension zu diesem Buch geschrieben. Und es lohnt sich, das zu lesen, weil, zu verstehen, was hier passiert. Der Gedanke ist hier, dass die Bibel keine Ethik mehr vorgibt. Die Bibel sagt nicht, was gut ist und was böse, was richtig und was falsch ist, sondern sie gibt Leitlinien, und zwar die Leitlinie der Liebe, der Gerechtigkeit und der Freiheit. Und jetzt müssen wir unter diesen Leitlinien versuchen, das herauszufinden, was heute richtig ist, was heute gut ist. Und Paul Bruderer, mit dem ich auch im Vorfeld gesprochen habe, hat richtigerweise herausgestellt, dass hier etwas passiert, nämlich eine sehr große Nähe zur sogenannten Prozesstheologie. Und die Prozesstheologie ist folgendes: Gott verändert sich. Gott ist im Prozess. Gott, vor 2000 Jahren oder vor 4000 Jahren war ein anderer in seinem Denken, in seinen Werten, als er heute ist. Und weil sich heute unsere Welt verändert hat und heute unsere Ethik sich verändert hat, hat auch Gott sich hier verändert. Er akzeptiert, was wir gut finden. Und diese Ethik, und das passiert hier, diese Ethik sagt, wir müssen also an eine erste Stelle setzen in diesem Prozess das, was heute entstanden ist, unsere heutigen Überzeugungen. Dann müssen wir als zweiten Prozess diese Eckpunkte, Eckkanten von der biblischen Ethik, nämlich Liebe, Gerechtigkeit und Freiheit, nehmen und daraus unsere eigenen neuen theologischen, ethischen Werte ableiten. Alles wird transformiert. Letztes Beispiel, dieser Podcast, die drei Gesichter des Evangeliums von Jens Stangenberg, der auch in diesem ganzen, praktisch in dieser Gruppe da aktiv ist, der sagt, könnte es sein, dass die gesellschaftlichen Verschiebungen auch zu einer Neuformulierung der Kreuzestheologie führen müssten. Dieser Podcast ist sehr interessant. Stellt sehr viele Fragen. Das, was er sagen will, stellt er in Form von Fragen. Zum Beispiel fragt er gleich in der zweiten Episode, es wäre doch spannend, oder? Wenn das Endgericht kein Strafgericht wäre, sondern ein Reinigungsgericht. Das wäre doch spannend, oder? So hört der Podcast auf. Die Idee ist, Gott straft nicht. Gott richtet nicht, sondern das Gericht wird uns alle wiederherstellen. Und mit so einer Art von Fragen arbeitet der Stangenberg in seinem Podcast. Und er hinterfragt jetzt, was ist eigentlich das Evangelium? Warum ist eigentlich Jesus gestorben? Und er sagt, früher haben wir gedacht, wegen der Strafe. Wir haben Schuld auf uns genommen und dafür gibt es eine Strafe. Und diese Strafe hat stellvertretend Jesus bezahlt. Aber dieses Schuld- und Strafemuster, gehört der Vergangenheit an. Das gehört einer Zeit an, wo Schuld und Strafe das Denken der Menschen geprägt hat. Und wir leben heute in einer neuen Zeit und die neue Zeit ist geprägt von Scham und Annahme. Scham und Annahme. Also das neue Evangelium ist, Gott nimmt dich an. Du schämst dich, du fühlst dich nicht zugehörig, du fühlst dich irgendwie ausgeschlossen, du fühlst dich nicht gut genug. Du schämst dich, aber Gott nimmt dich an. Und das ist das, warum Jesus gestorben ist. Und hier werden Sachen vermengt. Ja, hier werden Schuld und Scham vermengt. Bei Adam und Eva sehen wir, die Schuld war der Grund für die Scham. Es ist nicht so, dass es keine Scham gäbe und keine Annahme. Natürlich gibt es die. Aber die Schuld war der Grund für die Annahme, für die Scham. So ist es auch so, dass wenn ein Mädchen einen entstellenden Leberfleck, einen riesen Leberfleck im Gesicht hat, sie sich schämt. Aber dafür musste Jesus nicht sterben. Ja? Sie wird angenommen und geliebt, weil Gott Liebe ist und weil sie wertvoll ist. Jesus musste nicht für etwas, was uns irgendwie entstellt, sterben. Jesus musste für die Schuld der Welt sterben. Hier wird alles durcheinandergebracht, durcheinandergewürfelt und es kommt etwas heraus, was aus meiner Sicht keine Kraft, keine geistliche Kraft mehr hat. Ganz zum Schluss die Frage, wo liegt der Reiz? Warum sind junge Menschen angezogen davon? Und der erste Grund ist, ich nenne zwei Gründe, dieses raus aus der Bubble, raus aus der christlichen Blase. Und junge Christen wollen erleben, dass Gott wirklich wirkt. Und wenn dann Leute da sind, die sagen, ja komm, lasst uns doch auf die Welt zugehen und in der Welt hineinwirken und Lebensumstände der Menschen verbessern, dann wirkt das anziehend für junge Menschen, die in so Traditionsgemeinden sind, wo das nicht stattfindet. Es gibt Gemeinden, die sind da etwas eingeschlafener, haben diesen Touch zur Welt verloren, gehen nicht mehr so hinaus, sondern sind fokussiert auf sich selbst. Und jedem von uns kann das passieren. Und ich mache überhaupt keine Vorwürfe. Als ich vor 26 Jahren zum Glauben gekommen bin, war das in meiner Gemeinde ganz anders als heute. Wir sind auch heute bei uns in München, haben wir diesen Touch zur Welt etwas verloren. Als vor 26 Jahren ich zum Glauben gekommen bin aus der Welt, war die Gemeinde eine hypermissionarische Gemeinde. Wir haben 4-mal in der Woche einen Büchertisch gemacht. 5-mal, wenn man abends noch dazu zählt. Wir haben eine Arbeit unter Drogenabhängigen gemacht. Jeden Samstag habe ich mit Junkies gefrühstückt. Als Erster, weil ich war immer als Erster am Menü, weil danach war nicht sicher, ob man etwas bekommt, ob man sich irgendwie ansteckt oder so. Also ich bin dann als ganz junger Kerl immer als Erster hingestürmt, was ganz komisch war. Naja, im Gottesdienst, einer meiner ersten Gottesdienste, an die ich mich erinnern kann, als Gläubiger, saß eine Frau neben mir, die HIV-positiv war. Eine der ersten HIV-Positiven in Deutschland, durch Drogen und Prostitution zum AIDS krank geworden. Und es waren die 90er Jahre. Ein ganz wichtiger Grund, warum ich glaube ich geworden bin, es war Angst vor AIDS. Ich hatte panische Angst vor AIDS. Und jetzt sitze ich im Gottesdienst und diese Frau, und ich wusste, sie ist HIV-positiv, trinkt aus dem Kelch und gibt ihn mir. Und ich habe das natürlich beobachtet. Jeder hat daraus getrunken. Und dann habe ich im Namen von meinem Herrn Jesus Christus diesen Kelch genommen und getrunken. Und das, also was das für mich bedeutet, das hat eine Kraft gehabt. Hier ist etwas passiert, das die Welt niemals erreicht hatte. Hier ist eine Einheit geworden zwischen jemandem, der total Außenseiter war. Und ich auch auf eine andere Art und Weise total Außenseiter. Und hier ist eine Überwindung hat stattgefunden. Der Angst des Todes, weil das Leben in Jesus gewonnen hat. Und ich glaube, dass uns das verloren gegangen ist, Stück weit, dieses Hinausgehen in die Welt und zu zeigen, dass Jesus Christus mächtig ist und in diese Welt hineinwirkt. Und ich glaube, wenn unsere Gemeinden solche Gemeinden sind und Orte, wo gepredigt wird, wo hinausgegangen wird, wo diesen Menschen gedient wird und geliebt wird, dass da kein Grund dazu besteht, dass junge Leute zur Transformationstheologie wechseln. Zweiter Grund, ein Evangelium für Evangeliumslose. Es kann sein, dass unser Evangelium ziemlich zahnlos geworden ist. Das Scham-Annahme-Muster, von dem ich vorhin gesprochen habe, und diese diesseitigen Aspekte des Glaubens, die werden von vielen jungen Menschen heute besser verstanden als Sündenvergebung und Ewigkeit. Warum? Vielleicht, weil wir selber zu wenig herausgestellt haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Ich möchte an die Stelle erinnern in Markus 4, wo der Herr mit den Jüngern auf dem See ist und dann der Sturm kommt und der Herr den Sturm stillt. Und wie oft haben wir diese Stelle gepredigt? Wie oft haben wir in Bibelstunden darüber geredet und gesagt, seht ihr, wir merken doch, der Herr steht über allen Problemen und er kann die Probleme unseres Lebens stillen. Ein Missionar in der Südsee hat einmal genau diese Perikope, diese Geschichte seinen Zuhörern erklärt. Genau so erklärt. Und das waren Ureinwohner, die Fischer waren. Und sie kannten Stürme auf See. Und er erzählt, seht ihr, und da merken wir doch, Gott hat die Stürme unseres Lebens im Griff und da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber während er so redet, merkt er, die Tuscheln hören ihm nicht mehr zu und dann schaut er nach und fragt und dann merkt er, die sind in Ehrfurcht erstarrt und begeistert, weil Jesus Christus einen Sturm gestillt hat. Nicht meine Probleme, sondern er ist der Herr von dem Meer und von dem See und von Wind und von Gewitter. Er ist der Herr, der die Natur in seiner Hand hält. Genau das, was in Markus 4 steht. Als der Herr das getan hat, was steht da? Und die Jünger fürchteten sich und fragten, wer ist dieser, dem auch der Sturm und die Wellen gehorchen? Vielleicht haben wir unsere Evangeliumsverkündigung zu schnell herausgenommen aus diesem Bereich von Ehrfurcht und von diesem Erstauntsein und Begeistertsein von der Größe Gottes. Vielleicht haben wir es nicht geschafft, mit unserer Evangeliumsverkündigung die Heiligkeit Gottes zu zeigen, die Größe der Vergebung in Jesus und die Hoffnung, die lebendige Hoffnung. Und wenn die jungen Leute das nicht mehr verstehen, dann suchen sie Ersatzdrogen. Sie suchen Gott, verstehen ihn nicht oder kriegen das vielleicht auch nicht, was sie brauchen und suchen das dann woanders. Also möchte ich euch und uns dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Die Transformationstheologie sehr, sehr genau auch wahrzunehmen und auch das mutig zu sagen, das ist falsch. Es ist eine falsche Reihenfolge. Es ist ein verständlicher Wunsch, dass wir in einer anderen, in einer besseren Welt leben. Aber die Methoden und die Ziele, die ihr verfolgt, die können wir biblisch überhaupt nicht mitgehen. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel attraktivere und bessere Antworten haben, die unsere jungen Menschen brauchen, damit sie wirklich transformiert werden, verändert in das Bild des Sohnes Gottes. Vielen Dank, dass ihr so zugehört habt. Danke euch.